Ich lese gerade im Alten Testament und habe jetzt vor kurzem die Geschichte von 1. Mose gelesen, Abraham, Lot. Und habe gedacht, ich will euch da davon was weitergeben. Und ich habe mal eine Predigt gehört, da hat er gesagt, Lot, das steht für Leben ohne Tiefgang. Und wenn man die Geschichte von Lot aufmerksam liest, dann bekommt man das Gefühl oder man merkt so, hey, da ist echt was dran an der Aussage, das stimmt. Und meine Predigt habe ich überschrieben mit Lot, Entscheidungen, die ins Leere führen. Und ich will mal mit einer Frage starten und dir dann einfach einen Moment Zeit geben, darüber nachzudenken und es für dich selber zu reflektieren. Und zwar sind wir jetzt echt ein buntes Alter an Leuten hier, ja? Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwann 90, schaust auf dein Leben zurück und aus diesem Rückblick über ein ganzes Menschenleben, was hat in dem Moment für dich noch Wert und Bestand? Was ist das, was für dich wertvoll ist? Wenn du zurückschaust, wie willst du dann gelebt haben? Und wie willst du Entscheidungen getroffen haben? Denk da mal für ein paar Sekunden drüber nach. Das ist ja so, dass im Rückblick die Dinge irgendwie oft anders bewertet werden, als in dem Moment, wo man mitten in der Situation drinsteckt, in dem man es erlebt. Und wenn wir jetzt den Lot heute hier dazuschalten könnten und der ein bisschen was über sein Leben sagt, ja, dann würde er wahrscheinlich sagen, also wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, ich würde echt alles komplett anders machen. Ich hätte andere Entscheidungen getroffen, ich hätte andere Prioritäten gesetzt. Und wenn man sich das Leben vom Lot in der Bibel anschaut, dann merkt man, das ist ein Negativbeispiel. Das ist wie so eine Warnbotschaft, die Gott da reingestellt hat. Und wenn es eine Person in der Bibel gibt, von der du nicht so enden willst wie die Person, dann ist das Lot. Lots Ende ist die Folge von vielen kleinen und großen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und deswegen lohnt es sich auch, sich mal mit seinem Leben auseinanderzusetzen, zu gucken, was hat er denn für Entscheidungen getroffen, wie hat er gelebt, um da dann eben draus zu lernen. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, die Geschichte vom Lot, die fordert mich, die fordert eigentlich uns heute als Christen heraus, weil es wie so ein Spiegel ist, den Gott einem vorhält und ja, da seinen Finger auf die wunden Punkte legt. Und trotzdem ist es gut, sich dem zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, damit Gott das eigene Leben korrigieren und in die richtige Richtung lenken kann. Und der Lot, der ist ja mit dem Abraham auf eine Reise gegangen und in der Predigt, da gehen wir jetzt so mit auf die Reise und schauen, was hat er erlebt und genau, was sind die Situationen, die er da durchlebt hat. Die Geschichte vom Lot, die beginnt damit, dass sein Papa eigentlich viel zu früh gestorben ist und mit seinem Onkel Abraham und mit seinem Opa geht er dann auf eine Reise, die ziehen um von einer Stadt in die andere, von Ur nach Haran. Und dann steht da in 1. Mose 12, Vers 1 und 4: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und das heißt, dass Lot in der Bibel überhaupt vorkommt, das liegt daran, dass Abraham ihn mitgenommen hat. Gott hatte zum Abraham gesagt, hey, verlass deine Verwandtschaft, ich will mit dir was Neues anfangen. Warum auch immer, hat er den Lot trotzdem mitgenommen. Das erste Mal schon in Ur, da hat er seinen Opa auch noch mitgenommen oder seinen Vater, der Abraham. Und dann spricht Gott zum zweiten Mal zu Abraham eben in Haran und dann nimmt er den Lot wieder mit. Wir wissen nicht warum. Gott hat zum Abraham gesagt, hey, geh du los, verlass deine Verwandtschaft. Der Lot ist aber mitgekommen. Und dann machen die sich eben auf den Weg, kommen irgendwann in Kanaan an, ziehen da eine Weile als Nomaden umher. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen, das heißt deinen Nachkommen, will ich dieses Land geben. Und er, Abraham, baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Das heißt, Abraham baut einen Altar, betet Gott an, feiert Gottesdienst, ehrt Gott und Lot ist damit dabei, bekommt es mit. Und dann entsteht da ein bisschen später eine Hungersnot, das gab es öfters in der Gegend. Und dann muss der Abraham seine ganze Familie schnappen und dann ziehen sie nach Ägypten. Und dort passiert ein bisschen was Eigenartiges. Und zwar der Abraham, der flunkert, weil er weiß, seine Frau ist hübsch und der Pharao will die vielleicht schnappen und oje, dann bringt er mich um. Und dann flunkert der Abraham und verliert dadurch seine Frau an den Pharao. Und weil der Pharao glaubt, naja, das ist die Schwester vom Abraham, dann gibt er ihm Geschenke und macht ihn reich. Und schenkt ihm Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Und Abraham lässt sich in Ägypten richtig gut gehen. 1. Mose 12, Vers 16. Aber nicht nur der Abraham wurde in Ägypten sehr reich an Vieh, Silber und Gold, sondern auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. ist ein bisschen später beschrieben in 1. Mose 13, Vers 2 und 5. Und das ist natürlich irgendwie ungeschickt, weil durch Abraham, ja, wollte Gott einen Messias bringen, jetzt ist seine Frau weg. Gott lässt dieses Spannungsfeld aber trotzdem eine gewisse Zeit lang zu und greift dann ein, um Abraham seine Frau wiederzugeben. Die Halbwahrheit fliegt auf und der Abraham wird abgeschoben, muss seine ganzen Leute nehmen und zurück nach Kanaan. Und was macht er dort? Der kommt an den Altar, den er vor ein paar Jahren gebaut hat, feiert wieder Gottesdienst, betet Gott an, ehrt Gott, dankt ihm dafür, dass er seine Familie hat, dass er das Ganze überlebt hat, dass sie da rausgekommen sind, steht auch in 1. Mose 13, Vers 4. Und der Lot bekommt es wieder mit, sieht, wie Abraham Gott anbetet. Und wird ja nicht jede einzelne Begebenheit, sage ich mal, die es so gibt, in der Bibel beschrieben. Es kann gut sein, dass Abraham noch mehrmals einen Altar gebaut hat. Und Lot hat es immer wieder mitbekommen. Der war Zeuge von dem, wie Abraham gelernt hat, Gott zu vertrauen, wie Abraham Gott an erste Stelle gestellt hat, wie praktischer Glaube aussieht. Lot hat es mitbekommen, wie Abraham Beziehung zu Gott gelebt hat, wie er Gott angebetet hat, auch wie Abraham in seinem Alltag Gott mit reingenommen hat, wie er Entscheidungen getroffen hat, wie er Prioritäten gesetzt hat. Und am Beispiel von Abraham und auch am eigenen Leben hat Lot es mitbekommen, was es bedeutet, wenn Gott in Ägypten beschützt, wenn er versorgt, wenn er segnet, wenn er auch wieder da herausführt. Könnte man sagen, eigentlich voll die guten Voraussetzungen, um selber mal so ein richtiger Glaubensmann zu werden. Oder als Frau eine Glaubensfrau. Ein Leben zu leben, das geradlinig ist und wo Gott dadurch geehrt wird. Und trotzdem, wenn wir das Ganze weiter ein bisschen lesen, sehen wir, der Lot ist so ein richtig trauriges Beispiel dafür, dass wenn man einen guten Start hat und gute Ausgangsvoraussetzungen, dass es keine Garantie dafür ist, dass es eine gute Entwicklung nimmt und gut endet. Die Geschichte vom Abraham und vom Lot, die beginnt gemeinsam und beginnt ähnlich, ähnliche Startbedingungen, und dann endet es aber komplett grundverschieden. Ja, der Abraham, der wird der Vater des Glaubens, ein Vorbild für gläubige Christen und Juden bis heute. Für ihn kommt Gott an erste Stelle und Lot wird zum Negativbeispiel. Wenn man jetzt mal schauen will, wie der Lot so tickt, wie er drauf war, wie er Entscheidungen getroffen hat, das wird dann das erste Mal so richtig deutlich, als sie aus Ägypten wieder zurück sind. Und zwar ist es so, in Ägypten haben sie die ganzen Schafe und Rinder und alles, was ich vorhin aufgezählt habe, haben die bekommen. Und da gab es den Nil und da gab es genug grüne Flächen und alles war okay. Und dann kommen die nach Kanaan und in Kanaan ist es eben nicht so. Da gibt es wenig Wasser, wenig Weiden und das Land ist trocken. Und dann hatten die so viel Schafe und Rinder und alles Mögliche, so große Viehherden, dass es eben nicht funktioniert hat, dass beide zusammen waren. Wenn die gemeinsam unterwegs waren, dann gab es zu wenig Wasser und zu wenig zu fressen für die Tiere. Und dann ist ein Streit entstanden zwischen den Hirten, sodass der Abraham und der Lot irgendwann gesagt haben, so, lass uns lieber getrennte Wege gehen, bevor das hier ausartet. Und dann dachte ich irgendwie, das ist schon interessant und gleichzeitig auch traurig, gell, dass Segen Auslöser wird für Streit. 1. Mose 13, Vers 8 und 9. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich von mir. Willst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Heißt, Abraham übernimmt Verantwortung und sagt: Hey Lot, lass uns an der Stelle lieber noch auseinandergehen, bevor das richtig ausartet hier. Das Land steht dir offen, triff eine Entscheidung. Bisher hatte immer der Abraham die Entscheidung getroffen und Lot hat beobachtet, hat gelernt, hat es mitbekommen. Und Lot hatte Abraham so als Vorbild, wurde gesegnet, weil er mit Abraham unterwegs war. Und jetzt kommt so ein Punkt der Entscheidung in Lots Leben. Und man muss es wirklich so einen Punkt der Entscheidung nennen, weil Lot eine Entscheidung trifft, die sein ganzes weiteres Leben negativ beeinflussen wird. Und da steht dann in 1. Mose 13 ab Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum wählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder vom anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Und jetzt trifft der Lot eben so eine scheinbar naheliegende Entscheidung. Ja, der hat zwei Optionen, wählt sich die bessere von beiden. Kann man eigentlich sagen, ganz normal, klug gemacht, wird irgendwie wahrscheinlich fast jeder heute genauso machen. Aber es gibt eben ein paar Faktoren, die der Lot nicht berücksichtigt hat oder nicht ausreichend und die ein bisschen was darüber offenbaren, was er für eine Persönlichkeit hat. Der Abram ist der ältere von beiden. Abram ist Autoritätsperson. Abram hat sich um Lot gekümmert, als er ein kleiner Bub war und sein Papa gestorben ist. Abram ist der Grund, warum es der Lot überhaupt bis dahin gebracht hat, warum der Lot so reich geworden ist. Das heißt, der Anstand und die Kultur hätten eigentlich gefordert, dass der Lot sagt: Hey Abram, nimm du das gute Land. Oder zumindest dem Abram die Entscheidung überlässt. Aber der Lot, der schnappt sich einfach die Vorteile für sich selbst und denkt sich, Geiz ist geil. Ja, und in der Bibel steht aber, Philipper 2, Vers 3, achte andere Menschen höher als dich selbst. Und das ist ein bisschen so, kann man sagen, der erste Spiegel. Wie sind wir drauf, gell? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Oder wenn uns jemand einen Vorteil anbietet, nutzen wir das für uns selbst aus? Oder achten wir darauf, dass wir eigentlich das leben, was Christsein bedeutet? Und der andere Punkt ist, so wirtschaftlich attraktiv das Land auf der einen Seite ja ist, das Lot sich wählt, genauso schlecht ist es in dem einen Fall jetzt aber für Charakter- und Gottesbeziehung. Und da ist eben wichtig zu verstehen, nicht, dass es ein gutes Land ist, das ist das Problem an der Sache, sondern in diesem Fall ist dieses gute Land bewohnt von Menschen, die mit ihrem ganzen Denken und Handeln komplett entgegen dem gehen, was Gott eigentlich für gut versteht oder was Gott gut nennt. Menschen, die im kompletten Widerspruch proaktiv leben zu dem, was Gott möchte. Und das heißt, Lot ist eben an der Stelle, ja, Lot weiß das alles über Sodom und Gomorra und die ganzen Städte dort und muss jetzt eine Entscheidung treffen. Gott zuerst oder Business zuerst? Und dann nimmt er das in Kauf und diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte haben für ihn größeres Gewicht als geistliche Fragen. Und es ist eben interessant zu sehen, ab diesem Zeitpunkt, da entwickelt sich das Leben vom Lot und vom Abraham in zwei komplett verschiedene Richtungen. Und da passieren dann mehrere Seiten oder mehrere, ja, Dinge gleichzeitig und parallel. Auf der einen Seite Abraham, der Gott immer näher kommt, und auf der anderen Seite Lot, der sich immer weiter von Gott entfernt. Steht dann in 1. Mose 13, Vers 12. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Und jetzt kann man sich schon die Frage stellen, warum eigentlich bis nach Sodom? Also diese Aue, die war ja riesengroß, ja? So viele Leute hat der Lot nicht gehabt. Warum nicht Abstand halten zu dieser einen Stadt, die so einen schlechten Ruf hat, das Las Vegas von damals, ja? 1. Mose 13, Vers 12, da lebte so Lot mit seinen Zelten bis nach Sodom. 1. Mose 14, Vers 12, lebte Lot bereits in Sodom. Ein paar Kapitel später, 1. Mose 19, Vers 1, hat es Lot bis in den Stadtrat reingeschafft. Total erfolgreicher Mann, Lot, super gemacht. Top erfolgreich in einer komplett gottlosen Umgebung. Und da kann man sagen, naja, einerseits hat das ja echt zu was gebracht, aber die Frage ist irgendwie, zu welchem Preis? Was bringt es dem Menschen, da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, was bringt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Matthäus 16, Vers 26. Und in der gleichen Zeit, in der dann Lot Karriere macht in Las Sodom Vegas, macht Abraham Gottes Erfahrungen. Und die erste Begegnung direkt nachdem Lot weg ist. Da steht in 1. Mose 13 ab Vers 14: Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchzieh das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf und kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron. Und baute dem Herrn dort einen Altar. Und ich sehe das so ein bisschen vor mir, ja. Der Abraham, der hat seinen Blick gesenkt und dann kommt Gott und richtet ihn wieder auf. Wahrscheinlich ist der Abraham niedergeschlagen, vielleicht weil er jetzt irgendwie realisiert, hoppla, der Lot ist weg, ich habe keine Nachkommen, Familie bricht auseinander Oder weil er sieht, naja, Lot, der Held, der hat sich das gute Land genommen und ich mit der eigentlich viel größeren Herde, ich bin jetzt hier in diesem kargen, trockenen Land, wie soll ich meine Familie überhaupt ernähren? Und Gott kommt dann und richtet ihn wieder auf und sagt, Abraham, heb deine Augen auf, ja, du musst deinen Blick nicht gesenkt halten, du darfst aufschauen. Lot lässt dir zwar dieses schlechte Land, aber ich bin da, ich werde für dich sorgen. Und dann ist, ja, was macht der Abraham dann? Ja, der baut einen Altar, feiert Gottesdienst, betet Gott an. Nicht zum ersten Mal. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, dass von Lot nie erwähnt wird, dass er einen Altar baut oder dass er betet. Von Lot wird nie erwähnt, dass er Gott einen Altar baut. In anderen Worten, in unserer heutigen Sprache, ja, der Lot, der hat ja einfach kein Gebetsleben. Und das ist irgendwie jetzt wieder so der nächste herausfordernde Punkt, weil ohne Gebet, da kann sich Glauben und Gottesbeziehung überhaupt gar nicht gesund entwickeln. Beten ist ja mit Gott reden, das ist wie Atmen für die Seele. Das ist wieder so ein Spiegel, wie ist eigentlich dein Gebetsleben? Ja, das ist eine Frage an mich. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, hoppla, das ist ja, betrifft mich. Wie ist das eigene Gebetsleben? Der Lot, der hat nicht gebetet. Und vielleicht ist das ja der eigentliche Grund, warum er diese Entscheidung getroffen hat und sich für Sodom entschieden hat. Einschließlich aller Folgen. Dann kommt der Lot dort an und wohnt irgendwann in der Stadt und dann entwickelt sich dann ein Krieg. Der Lot wird verschleppt, zusammen mit allen anderen Einwohnern von Sodom. Die ganzen Schafe und Rinder und alles, was er hat, wird geklaut und ist da entführt worden. Und dann kriegt der Abraham das mit und der zieht den hinterher, befreit ihn wieder. Und das ist so ein Moment und die gibt es eben, wo das eigene Leben mal so richtig durchgeschüttelt wird. Was dem Lot die Möglichkeit gibt, mal zu reflektieren, zu gucken, hey, wo stehe ich eigentlich? Wollte ich da vor 10 Jahren überhaupt hin, wo ich jetzt heute bin? Ein bisschen übers Leben nachzudenken. Es ist irgendwie interessant, dass in der Bibel nicht erwähnt wird, dass der Lot versucht hat, sich mit Abraham wieder anzuschließen. Der Lot, der hat jetzt nämlich den Vergleich gehabt. Der wusste, wie sind die Leute aus Sodom drauf. Ja, der hat die dann jeden Tag vor Augen gehabt. Der wusste auf der anderen Seite, wie ist das, wenn ein Mann wie Abraham mit Gott lebt? Was bedeutet das? Was sind das für Menschen? Wie sieht das Leben aus? Der hätte zumindest darüber nachdenken sollen, sich nur mit seiner Familie im Abraham wieder anzuschließen. Zum Beispiel aus dem Grund, ja, vom Lot lesen wir später, der hatte 2 Töchter. Was sollen die eigentlich für Ehemänner finden in Sodom? Oder was ist mit der geistlichen Verantwortung, die er einfach für sich selbst hat oder auch für seine Frau oder seine Familie? Und scheinbar hat er da aber nicht ausreichend drüber nachgedacht, nicht ernsthaft. Oder er war eben schon so lange in Sodom, dass die Kultur, dass die Menschen dort so Besitz von ihm innerlich ergriffen haben. Auf jeden Fall geht er zurück nach Sodom und wie vorhin schon erwähnt, kurze Zeit später wird er Teil vom Stadtrat oder in der Bibel heißt es, er saß im Tor. Also das sind so die Handvoll wichtigsten Leute aus der Stadt. Und es ist eben interessant, auf der einen Seite Lot, der Verträge schließt mit Sodom und parallel dazu dann Gott, der seinen Bund schließt mit Abraham, dem einen neuen Namen gibt und sagt, du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham, der dann auch die Beschneidung einführt. Und die Beschneidung ist ja ein Zeichen für die Israeliten als Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Ja, und der Lot, der sitzt in Sodom, der ist nicht mehr dabei. Und Lot, ja, seit Lot sich vom Abraham gelöst hat, trifft er Entscheidungen, trotz besseren Wissens, die ihn langsam aber sicher immer weiter von Gott wegführen. Nicht so, dass Lot jetzt aktiv in Sünde gelebt hat und hat gemeint, ich muss der größte Sodomit von allen Sodomiten sein. Das nicht. Und es gibt auch im Neuen Testament ein paar Stellen, die das klar machen. Sehen wir nachher auch noch. Aber trotzdem, wenn Lot Entscheidungen treffen musste, so oder so, dann hat Gott immer den Kürzeren gezogen. Ja, und ist damals nicht anders wie heute. Ja, auch mit dem Ukraine-Krieg und allem. Es gibt Zeiten, wo Gott Unrecht zulässt. Aber Gott lässt es nicht einfach nur stehen für immer. Und damals war das auch nicht so, sondern nachdem dann Lot eine ganze Weile in Sodom gelebt hat, dann sagt Gott sich so, jetzt die Stadt, die muss ich mir ein bisschen genauer anschauen, unter die Lupe nehmen. Und dann sendet er seine Engel, die dann in Gestalt von Menschen zu der Stadt gehen. Und kurz bevor die da ankommen, redet Gott selber auch nochmal mit Abraham und sagt ihm so, was er vorhat. Und der Abraham, der hat schon die Ahnung, oh, das wird nicht gut ausgehen, ja, für Sodom. Und weil er dann nicht will, dass der Lot irgendwie dabei sterben muss, verhandelt er mit Gott. Und es geht dann mehrfach hin und her. Erst 50 Gerechte, dann wird die Stadt verschont, dann 30 Gerechte. Und dann handelt praktisch der Abraham Gott runter auf 10 Gerechte. Und Gott sagt dann: Abraham, hör zu, wenn es 10 gerechte Menschen gibt, das heißt 10 Menschen, wo Gottesfurcht vorhanden ist, in der Stadt, dann wird die ganze Stadt überleben. Steht in 1. Mose 18, Vers 32. 10 Menschen, die an Gott glauben, in der ganzen Stadt. Und jetzt gucken, heute sind wir hier vielleicht, keine Ahnung, 30 Leute, unten nochmal 15 und am Livestream nochmal 20. Dann haben wir 50, 60 Leute, ja. Das sind 5, 6 Städte, die Gott verschonen würde, jetzt rein mathematisch betrachtet, weil es da Menschen gibt, die an Gott glauben. Und das Traurige ist, die Engel kommen nach Sodom und die finden keine 10 Gerechten. Und dann könnte man ja denken, naja, der Lot, seine Frau, seine beiden Töchter, vielleicht noch einen Arbeitskollege, ein Nachbar rechts, Nachbar links, jemand vom Fußballverein, der Bäcker, wo er morgens seine Brötchen holt und der Postbote. Ja. Wie viele Leute hätte eigentlich Lot von seinem Glauben erzählen müssen, damit es da ein paar Menschen gibt, die an Gott glauben? Oder anders ausgedrückt, eigentlich, wie wenig Leuten hätte er davon erzählen müssen? Und die Frage ist, wie viele Menschen hast du schon von Jesus erzählt? Ja? Weil die Menschen, die Jesus nicht kennen, die gehen verloren. Und das ist was, wo ich mir selber sagen muss, weil das einfach ist zu sagen, ja, und irgendwie, ich bin auch ein bisschen fromm. Aber das alleine ändert ja noch nichts. Die Engel, die kommen da an und die finden keine 10 Gerechten, aber das, was die finden, das ist beschrieben. Und zwar, der Lot lädt die dann ein, sagt, hey, bleibt zur Übernachtung da, bereitet den Abendessen zu. Da umringten die Männer der Stadt, das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang, schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, meine Brüder, und so weiter. Das ist irgendwie krass, ne? Zuerst wohnt der Lot bei Sodom, dann in Sodom, dann wird er Bürgermeister und dann sagt er, ach, meine Brüder. In anderen Worten, Lot identifiziert sich total mit der Bevölkerung von Sodom. Ach, meine Brüder. Und das ist irgendwie so die Frage, wollte der Lot das wirklich, als er sich damals vom Abraham getrennt hat und gesagt hat, ich gehe nach links statt nach rechts? Der Lot, der wurde ein Bruder und Freund einer gottlosen Welt. Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Zuerst nimmt der Lot in Kauf, dass seine Töchter mal einen ungläubigen Ehemann haben. Und dann ist da so eine Meute von Vergewaltigern und der Lot sagt, hey, ihr könnt meine Töchter haben. Auf der einen Seite, ja, er schützt seine Gäste, auf der anderen Seite verscherbelt er seine Töchter, anstatt zu sagen, hey, macht mit mir, was ihr wollt, aber lasst meine Leute in Ruhe. Sieht irgendwie so aus, als ob Lot das letzte bisschen Charakterstärke, was er vielleicht noch gehabt hat, in Sodom verloren hat. Nicht unbedingt von heute auf morgen, aber so im Laufe der Zeit. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es eigentlich schon zu spät ist. Sie aber sprachen, also die Männer von Sodom, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Engel ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück. Alles beschrieben in 1. Mose Kapitel 19. Ist irgendwie erschreckend, was so ein schlechtes Umfeld mit einem Menschen machen kann. Die Engel, die sagen zu Lot, ey, das ist echt jetzt 0,05 vor 12, Gott wird diese Stadt zerstören. Der Lot selber ist gerade so einem Sexualverbrechen entkommen. Und was macht er dann? Der zögert, der will da bleiben. Und ehrlich gesagt, das ist total verständlich. Das ist echt verständlich, weil zu diesem Zeitpunkt Sodom alles ist, was der Lot noch hat. Der hat sich so lange immer wieder für Bild, Business, Welt, Ansehen, Selbstverwirklichung entschieden und das, was mit Gott und Glaube zu tun hat, irgendwie ja nicht so ganz ernst genommen, dass an der Stelle Sodom das Einzige ist, was ihm übrig geblieben ist. Der hat die Zugehörigkeit zu Gottes Volk verloren, der hat die persönliche Beziehung zu Gott vernachlässigt. Der hat wahrscheinlich seine Herden verloren, die wurden geklaut, wurden zwar auch wieder befreit, aber irgendwann war er nicht mehr in seinen Zelten, sondern ist da in der Stadt gehockt. Der hat die Achtung von seinen Töchtern verloren, wahrscheinlich auch von seiner Frau, vielleicht sogar die Achtung vor sich selbst. Jetzt verliert er gerade seine beiden zukünftigen Schwiegersöhne. Mit denen hat er nämlich geredet und von denen wird beschrieben, die glauben, er scherzt, ja. Und das ist irgendwie auch kein Wunder, weil wahrscheinlich war das das erste Mal, dass die von ihm irgendwas über Gott gehört haben. Nochmal zur Erinnerung, Lot hat keine Altäre gebaut, hat nicht gebetet, es gab nichts, woran man sehen konnte, dass es ein gottesfürchtiger Mensch ist. Lot hängt deswegen an Sodom, weil das jetzt an diesem Zeitpunkt alles ist, was er noch hat. Der hat alles verloren und ein paar Stunden später, wird dann auch beschrieben, verliert er auch seine Frau. Weil die Engel diese klare Anweisung geben, hey, schaut nicht zurück, sonst werdet ihr sterben. Die Frau dreht sich um. Wahrscheinlich hat die innerlich noch mehr an Sodom gehangen als der Lot. Dann erstarrt die zur Salzsäule. Und genau wie die Einwohner von Sodom kostet sie das Leben. Und das heißt, dieser letzte, wirklich der Hauch vom letzten Rest von Gottesfurcht, den der Lot vielleicht noch hatte, um wirklich den Engeln dann zu gehorsam zu sein und abzuhauen, den hatte seine Frau nicht. Vielleicht deswegen nicht, weil die so lange in Sodom gelebt haben und Lot seine geistliche Verantwortung nicht wahrgenommen hat. Weil geistliches Leben kann da ja nicht wachsen. Und dann flieht der Lot mit seinen Töchtern, zuerst in so eine kleine Stadt, dann noch weiter in die Berge, um dort in der Höhle zu leben. Und dann sagen sich die Töchter irgendwann, also hier findet uns echt niemand, ja, wie sollen wir mal Nachkommen kriegen? Dann machen die ihren Vater betrunken, schlafen mit ihm und der Lot, der wird der Papa von seinen eigenen Enkeln. Und das ist das, wie die Geschichte vom Lot zu Ende geht. Total krass. Ein richtig trauriges und katastrophales Beispiel für das Ende von einer Lebensreise, die eigentlich richtig gut angefangen hat auf der einen Seite und durch dann viele falsche kleine Entscheidungen so zu Ende gegangen ist. Und dann ist es umso erstaunlicher, dass im Neuen Testament der Lot als ein gerechter Mensch beschrieben wird, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Steht in 2. Petrus 7, 2. Petrus 7 und 8, habe ich aufgeschrieben. Habe ich das Kapitel vergessen. Ja. Der Vers sagt einfach, der Lot hat sich nicht diesem sündigen Lebensstil hingegeben aus Sodom, aber der hat auch nichts unternommen, um da irgendwie auch wieder rauszukommen. Der hat nicht mit diesem Umfeld gebrochen. Der ist immer wieder fragwürdige Kompromisse eingegangen, hat Prioritäten fragwürdig gesetzt, hat Gott auf die zweite Stelle verbannt, vielleicht auch manchmal auf die dritte oder vierte. Hat immer wieder Entscheidungen getroffen, die Gott nicht ehren, Entscheidungen, die ins Leere führen. Und deswegen nochmal zurück zu der Frage von vorhin, wenn du mal 90 Jahre alt bist und so ein bisschen auf dein Leben zurückschaust, wie willst du dann gelebt haben? Was sind so die Entscheidungen, die du getroffen haben möchtest oder die Prioritäten, die du gesetzt hast? Mit Blick auf die Ewigkeit, die ja dann schon bald kommt, ja, was ist in dem Moment für dich noch wichtig oder von Bedeutung? Und ich fand das irgendwie so einen, ja, starken Gedanken eigentlich, der da auch passt. Man kann nichts in den Himmel mitnehmen, außer andere Menschen. Deswegen denk drüber nach, wie du leben willst. Ja, bring deine Beziehung mit Gott in Ordnung, wenn du merkst, so, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Bring dein Gebetsleben in Ordnung. Das ist eine Aufforderung an mich selber. Triff richtige Entscheidungen und triff deine Entscheidungen auch richtig und setz die richtigen Prioritäten. Weil deine Entscheidung von heute, die hat eine Auswirkung auf morgen, übermorgen, vielleicht für den Rest von deinem Leben. Schnapp dir deine Bibel, lies drin, leb Beziehung mit Gott. Der Lot, der hat ja nicht nur eine Entscheidung getroffen, sondern der hat immer wieder Entscheidungen getroffen. In anderen Worten, der hatte auch immer wieder die Möglichkeit, eigentlich noch die Kurve zu kriegen und sein Leben in Ordnung zu bringen, aber der hat es nicht gemacht. Und du kannst das aber machen, wenn du merkst, bei mir stimmt irgendwas nicht, weil Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Deswegen reflektier da ein bisschen drüber und Gottes Segen dabei.